Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich finde das wichtig, dass ich als Person bei dem ungarischen Staat bleibe und sie betreuen also mich. Und ich übersetze Eva Sador hat von vorne an auch die Texte
eine riesige Arbeit
und sie ist eine sehr angesehene Übersetzerin auch von diesem Verlag. Und das
Guten Morgen. Ich bin auf der Buchmesse, weil ich Interesse habe an Osteuropa und an Literaten und gerade auch an Frauen, die schreiben und auch an diesem Frauenbild, was da deutlich wird. Sie sagen, es gibt in den 80er Jahren, ich bin einfach geschichtlich nicht so gut drauf, was da passiert ist und jetzt wieder eine Überschneidung, ein Rückschritt. Also ich gehöre zu denen, die Frauenpower mal gelebt haben, natürlich auch weiterleben, aber die genauso jetzt hier in Deutschland auch bei den jungen Frauen, meinen Kindern, dann Enkeln, einen Rückschritt in diesem sich für Frauenthemen einzusetzen, diesen Rückschritt erleben, hier in Deutschland. Ja. Und Sie beschreiben es jetzt in Ungarn. Also ich weiß da zu wenig, aber das erlebe ich.
Ja. Dankeschön, das ist die Gesellschaft, das ist Politik und das ist auch eine Gegensetzung, das ist ein feministischer Roman eigentlich. Also auf jeden Fall.
Wir müssen...
Ja, es gibt solche, also darüber haben wir schon gesprochen in der Lesung. Und wir können noch nach der Lesung noch sprechen, weil jetzt ist unsere Zeit.
Wir müssen leider Schluss machen, weil Mattes und Salz steht auf der Matte. Also Noemi Kisch, Dürre Engel, erschienen im Europa Verlag. Sie können dieses Buch und auch das andere sich vorne anschauen und ich glaube auch erwerben. Und ich wünsche Ihnen noch viel Freude auf der Buchmesse heute.
Ach so. Aber das, jetzt ist es eingeschaltet. Jetzt ist es eingeschaltet.
Jetzt ist es eingeschaltet. Sie können beide auch parallel betreiben.
Ja.
Bei zwei geht das.
Alles klar. Dankeschön.
Guten Morgen, herzlich willkommen. Freut mich, dass Sie da sind. Mein Name ist Milena Adam von Mattes und Salz. Neben mir sitzt Christiane Lichtenfeld, die Ihnen gleich Ota Cilazes Der Korb vorstellen wird. Das Buch ist druckfrisch vorgestern zu uns auf die Messe geliefert worden. Auslieferung ist am 28.03. Das heißt, Sie sehen es hier quasi vor allen anderen. Bevor Christiane Lichtenfeld Ihnen das Buch vorstellt, möchte ich Ihnen kurz Christiane Lichtenfeld vorstellen. Sie hat bei uns bereits 2014 Ota Cilazes Die Gärten der Daria Changi übersetzt und dafür den georgischen Literaturpreis Saba erhalten. 2019 wird auch bei uns im Verlag auch von Ota Cilaze Avelum folgen. Diese Übersetzungsarbeit ist die Wiederaufnahme einer Arbeit, die sie bereits in den 80ern für den Verlag Volk und Welt betrieben hat, wo sie Lektorin und Redakteurin für osteuropäische Literaturen waren. Korrekt? Und
Das habe ich jetzt nicht verstanden.
Volk und Welt haben Sie bereits angefangen, Ota Cilate zu übersetzen damals. Ja?
Aber der Avellone ist 98 erschienen, auch bei Volk und Welt.
Ah ja, okay. Also das ist eine Wiederaufnahme.
Ja, in den 80er Jahren, das war das Eiserne Theater.
Genau.
Kommen wir noch drauf.
Und jetzt ist sie freischaffende Übersetzerin, übersetzt aus dem Polnischen, Russischen und Georgischen, hat 1999 den Machiavelli-Übersetzerpreis bekommen. Ein paar kurze Worte zu Ota Cilate. Der Korb ist sein letztes Buch, sein letzter Roman vor seinem Tod im Jahre 2009. 1933 geboren, gilt er heute als einer der wichtigsten georgischen Autoren der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Zeitlebens engagierte sich der Lyriker, Dramatiker und Prosaautor für die Eigenständigkeit Georgiens gegen die fast 200 Jahre andauernde Übermacht der russischen, später sowjetischen Einflussnahme. In den 90ern war er zweimal für den Literaturnobelpreis im Gespräch. Er beschäftigte sich viel mit antiken Mythen und der kulturellen Anbindung Georgiens an Europa. Und an der Lesestelle werden Sie es vielleicht auch gleich hören. Er folgt eigentlich einer europäischen Erzähltradition, die aber aufgeladen ist mit einer sehr poetischen, sehr assoziativen Sprache, die seinen Erzählungen eine Art epischen Atem verleiht und der mit seinem Symbolreichtum ein bisschen an Marquez' magischen Realismus erinnert. Und vor der Lesung, die ich in Vertretung meiner Kollegin Maike Rötzer, die wahrscheinlich wie alle oder die Hälfte der Buchmessenbesucher noch im Schneefest steckt, hier vertrete, möchte ich Sie, Frau Lichtenfeld, bitten, die Handlung des Romans kurz zu umreißen, damit wir es einordnen können.
Ja, ich darf noch mal kurz zusammenfassen. Ota Cilate, 1933 bis 2009. Er war gleich zu Beginn ein sehr, schon in jungen Jahren, in den 20er Jahren, ein bekannter Lyriker in Georgien und auch überhaupt in der Sowjetunion. Und hat dann seit den 1970er Jahren angefangen, kompakte Prosa zu schreiben. Und dieses Prosa-Oeuvre besteht inzwischen aus 6 Romanen. 5 davon sind ins Deutsche übersetzt. Und sie befassen sich mit der Geschichte Georgiens, mit der Mythologie, gehen dann hinüber in das 19. und 20. Jahrhundert, in die Zeit der russischen Okkupation. Georgien, das ist vielleicht hier nicht so bekannt, hat sich unter internationalem Druck ringsherum an das christliche Georgien, an das christliche Russland im Norden anschließen wollen, wurde aber dann 1801 zur Kolonie gemacht. Und diese letzten 2 Jahrhunderte wiegen im Bewusstsein der Georgier noch sehr schwer. 1991 hat Georgien seine Unabhängigkeit erklärt und hat aber sehr schwierige Zeiten durchgemacht. Und das Werk von Ota Cilate ist dem Bewusstsein seines Heimatlandes gewidmet. Er nennt es dieses gesamte Prosawerk eine Seelengeschichte des seines georgischen Volkes. Und ich habe heute die Freude, dann den letzten Band, also den letzten vollendeten Roman aus dieser Romanfolge vorzustellen. Und zwar ist das, heißt das Georgisch Godori. Und deutsch ist es der Korb. Also der Korb ist eigentlich im größeren Maßstab, das ist eine Art Kiepe, aber wir fanden doch als Titel und als Überbegriff das Wort Korb besser. Und 2003 ist das Buch erschienen auf Georgisch und hat damals den zurzeit renommiertesten georgischen Literaturpreis, den Saba-Preis, erhalten. Ich muss einfach ein bisschen ausholen. Ja. Es sind von Ota Cilate nach der Wende, sagen wir hier, nach der Unabhängigkeitserklärung 2 gewichtige Romane erschienen. Das eine ist der schon erwähnte Roman Avellum. Der ist 1995 in Georgien erschienen und damals auch sehr schnell 1998 auf Deutsch, noch im Verlag Volk und Welt. Und dann folgte der Korb 2003. Ich nenne diese beiden Romane in einem Zuge, weil sie mir
irgendwie auch inhaltlich und von den Gedanken her zusammengehören. Avelum habe ich so gelesen als eine Art Befreiungsschlag nach der Loslösung von dem großen Imperium. Und der Korb lässt sehr viel Sorge und Enttäuschung über die Vorgänge in Georgien anklingen, hat diese zum Thema, aber natürlich in einer sehr, sehr dichten, großartigen georgischen Form. Der Korb spielt zu Beginn der 1990er Jahre und die Schauplätze sind die georgische Hauptstadt Tbilisi, der sommerfrischen Ort Kvishreti, wo sich sehr viele Schriftsteller erholen, aber auch andere noch mächtige aus diesem Land. Und dann am Ende die Schützengräben des an der abchasischen Front. Wir haben ja davon schon gehört, dass der Abchasienkrieg dazu geführt hat, dass das ursprünglich georgische Territorium Abchasien von Georgien von der Gestalt des Staates abgetrennt wurde. Und dieser Zustand hält bis heute an. Den Anlauf in seinem Buch nimmt Odarchilaze tief in der Geschichte seines Landes. Er zeichnet virtuos, wie stets in seinen Romanen Bilder und beziehungsreich, ein Psychogramm seines Volkes bis zum Jahr 1991. Und er sucht dort im Verlaufe dieser Geschichte eine Erklärung für das, was in der Gegenwart in Georgien so falsch läuft. Der Hauptkonflikt in diesem Roman ist das leidenschaftliche Verhältnis zwischen dem Schwiegervater und seiner jungen Schwiegertochter. Dazu muss man sagen, dass in die georgische Gesellschaft noch bis heute bricht das auseinander, in Großfamilien organisiert war. Und da ist natürlich so ein fast inzestartiges Verhältnis zwischen Schwiegervater und Schwiegertochter zerstört letztlich auch diese Großfamilie. Und dieses Verhältnis zwischen den beiden führt schließlich dazu, dass der Sohn den Vater tötet und sich die Sache zu einem ganz spannenden Krimi auswächst, in dem es am Ende mehrere Verdächtige, aber keine Leiche gibt und somit auch keinen Schuldigen. Und der Leseausschnitt, der jetzt folgt, der stellt gewissermaßen die Exposition zu diesem Hauptstrang des Romans dar. Bitte schön.
Aber Lisiko ist doch bereits eine erwachsene Frau und weiß selbst, wem sie glauben kann. Und sie hat sich in ihrer Wahl nicht geirrt, hat sich, weiß Gott, höchst freiwillig von niemandem dazu gezwungen, in die kaschelische Einflusssphäre begeben, was einer bewusstlosen Absage an ihren Vater Elisbar gleichkommt, an sein endloses, ihr unverständliches Gefasel. Was sonst, wenn man fragen darf, hätte sie wohl veranlasst, sich so zu verhalten? Und wem gegenüber? Ein Schwiegervater ist doch ebenso ein Vater. Der Vater deines Mannes ist auch dein Vater. Du bist auch das Kind dessen Sohn dein Mann ist. Nicht wahr? Genau. Darum Vorsicht. Was aber, wenn Anton wirklich nicht Raschtins Sohn ist? Dann heißt es trotzdem vorsichtig sein. Der Teufel schläft nicht. Vorwärts also, zum endgültigen Sieg. Fefe wird nicht so töricht sein, eines leichtfertigen Dings wegen plötzlich all das sausen zu lassen, was sie über Jahre dank der Kaschelis erworben hat. Sobald Raschtins Gelegenheit hätte, mit Lisiko alleine zu sein, wäre Fefes Schicksal besiegelt. Folglich würde, und sei es nur zu Raschtins Sicherheit, Frau Fefes Akte auf den Tisch wandern, wie man so sagt. Vögelchen verfangen, die Falle, die schnappt zu. O Vögelchen, wie böse hast du dich verfangen. Obwohl, so wäre es für beide besser. Der Mann, den sie gemeinsam hätten, würde sie einander Nähe bringen, sie füreinander interessanter machen. Sie würden einander besser verstehen und umso eifriger für das Wohl des Hauses wirken. Die eine wäre eine bessere Schwiegertochter, die andere eine bessere Schwiegermutter. Frauen mögen die Favoritinnen ihrer Männer. Es herrschte allgemeine Liebe und die Kaschelis gelten als Musterfamilie. Alle für alle und alles ist Gemeingut. Was mehr ist Kommunismus? Angst erzeugt Liebe. Angst, nur Angst. Alles andere ist gelogen. Angst hat dieses Land zusammengeschweißt. Alle haben Furcht gehabt vor einem kleinen Mann. Jetzt sind wir furchtlos geworden und betreiben lauthals Selbstzerfleischung. Schlimmer noch. steigt da so ein Mädelchen, der Hintern halb nackt auf die Tribüne und schreit, nieder mit dem russischen Imperium. Wer verzeiht einem das? Man wird uns allesamt in den Korb stecken und den Elbrus hinabkullern lassen. Fahrt doch zur Hölle, verdammt. Angst und Ehrfurcht dem Älteren und Vorgesetzten gegenüber. Angst und Ehrfurcht. Ja, Angst und Schreck haben Lisiko eben jetzt erstarren lassen. Das hat sie nicht erwartet. Sie hat nicht geglaubt, dass er sich das trauen würde. Sie hält sich für eine unabhängige Frau, die, wenn sie es will, einen Slip anzieht und wenn nicht, dann nicht. Aber von wegen. Die Cesva ist ihr aus der Hand gerutscht, der kochende Kaffee über den Herd gezischt. 50 Jahre sind anscheinend wirklich noch kein Alter. Na schön, 52. Durchaus nicht, ah. Rashtin schlug sich heftig mit der Faust gegen den Schenkel. Für alle Fälle setzte er rasch ein Lächeln auf, aber er war schon allein. Von draußen hörte er Lisikos Stimme. Die kleine Hausherrin des großen kaschelischen Hauses traf Anordnungen. Die neuen Kader als Totengräber der Alten. Sie sagte etwas zu Segelohr Grigula, wollte ihm offenbar Geld dalassen. Nun denn, es war kein leichtes, sich um ein so riesiges Anwesen zu kümmern, erst recht heutzutage. Wie gewöhnlich sträubte sich das Segelohr, nahm aber schließlich doch. Kein Verzicht auf das, was einem zukommt, Hundesohn. Die Kaschelis sind sein Rückhalt und anscheinend, wie rasch denn zu Ohren gekommen ist, stellt er auch sich selbst gar als einen Kascheli hin. Vielleicht ist er tatsächlich ein Kascheli. Wäre nicht so verwunderlich. Hatte doch sein Vater, Tante Tasso, hier nicht nur zur Pflege des Sommerhauses in Dienst genommen, sondern darüber hinaus zu Trost und Vergnügen. In ihrer Jugend wird sie ganz schnucklig gewesen sein. Bei seiner verrückten Frau ist das gesunde Mädchen vom Lande bestimmt das Richtige für ihn gewesen. Besser als alle Beruhigungspillen. Was demnach ist Segelohr Grigula für Rashtin? Ein Bruder, wenngleich nur ein Halbbruder. Aber die Hauptsache, sie haben den Vater gemeinsam. Der Kerl scheint wirklich etwas von den Kaschelis zu haben. Beispielsweise die Liebe zur Macht. Segelohr Grigula nämlich ist lokales Zollamt und Wegepolizei. Unter seiner Matratze liegt eine riemenlose MPI. Die gesamte Trasse von Tbilisi bis nach Achalzice haben die örtlichen Wölfe unter sich in Kontrollzonen aufgeteilt. Sämtliche Dörfer entlang der Landstraße leisten ihren Beitrag zu Zerfall und Zerstückelung des Landes. Kurz, alles läuft, wie es soll, wie der Plan es vorsieht. Auch so betrachtet ist die heutige Fahrt hierher für Rashtin interessant gewesen. Etwas vom Hörensagen zu kennen und selber zu sehen sind zweierlei Dinge. Es scheint des Guten und doch etwas zu viel, dass man Straßenbäume und Waldschutzstreifen radikal abgeholzt hat. Wer den Weg von früher kennt, den muss die plötzliche Leere überall betroffen machen. Solch einen kleinste Zonen zersplittertes Land ist leicht zu regieren und leicht zu plündern. Wer kann, nutze die Gelegenheit. Elispa, der Schriftsteller, begreift dies und das. Und doch will man nicht glauben, dass alles nach einem Plan abläuft, dass es so beschlossen ist im Himmel droben. Ohne Sondergenehmigung schafft man weder Kirchenglocken noch Buchenstämme über die Grenze. Nicht mal die von der Oma geerbte Brosche. Unsere Jungs sind keine schlechteren Wölfe, die packen zu, so wie Segelohr Grigula. Hier ziert er sich wie eine Jungfrau. Im Mitternacht jedoch, auf der Landstraße, ist er ein ganz anderes Tier. Da legt er die riemenlose MPI über den Arm wie eine betrunkene Dirne. Der Kragen des Overalls ist hochgestellt und mit dem Rücken stemmt er sich gegen den Wind, der vom Fluss hinüberweht. Wen es hierher verschlägt, der sollte lieber einem wirklichen Wolf in den Rachen geraten. Segelohr Grigula, wes Brot er isst, des Säbel schwingt. Nun frage einer lieber nicht, wes Brot unsere Wegepolizei und unser Zoll essen. Am besten übrigens hat sich die Jugend der neuen Lebensart angepasst. Klar, vor allem die Kurzsichtigen und Weitblickenden. Obwohl unser eins selbst Zeuge ist, dass die jungen Leute ursprünglich nicht dafür gekämpft haben. Die Mehrheit von ihnen ist schlicht leer ausgegangen. Und ohne groß suchen zu müssen, haben wir gleich hier zwei beste Beispiele enttäuschter, hinters Licht geführter Revolutionäre. Von Kämpfern für die Unabhängigkeit, nämlich unsere Jungvermählten. Noch bewahren sie Haltung, aber morgen schon kann es sein, dass sie sich auf der Straße nicht kennen mögen. Am meisten schämen sie sich voreinander. Und wenn sie jemandem die Schuld an ihrem Scheitern zuweisen, dann geschieht das gegenseitig. Es ist dies das Ergebnis zielgerichteten Einwirkens. Zu gegebener Zeit wird davon noch zu reden sein. Diese Törichten haben gemeint, ihrem freien Willen überlassen zu sein und eine Kesse Sohle aufs Parkett gelegt. Jedoch, der Bube da oben sieht alles und straft besonders grausam diejenigen, denen bei hehrstem Bestreben die Kraft nicht ausreicht. Auf ihrem Gewissen lasten der schleichende Krieg und auch das hemmungslose Treiben eines Segelohr Grigula. Die Blüte ohnegleichen von Drogengeschäft und Prostitution. Die samtene Saison für Raubzüge und Sklavenhandel. Nicht etwa gehört es der Vergangenheit an, wie wir unsere Kinder in der Schule belügen. Kohlenglut gleich liegt die Lüge unter der Asche historischer Erfahrung verborgen, um, wenn nötig, vom Bogen Flux wieder hervorgestochert zu werden. Wir sind ein kriegerisches Volk, tönen wir. Und wirklich, jeder lausige Orgeier hat seinen Preis. Nur eben auf dem Schwarzmarkt, so wie Waschpulver, Zahnpasta, Präservative oder schwarzer Pfeffer. Man füge dem noch die Räuberei hinzu, zu der die Obrigkeit ermuntert und dieselbe hoffähig macht, und sage selbst, was diesem schon dreifach zugrunde gerichteten Lande blüht. Einzig die Diebesmoral hat den Marxismus besiegt. Um den Abschnittsbevollmächtigten schert sich kein Mensch, ein Dieb verbellt kein Hund. Der Bube hat sich das angeguckt und bestimmt. Die Anführer vom Sockel stoßen, den Räubern und Dieben dafür freie Fahrt geben, mitsamt den obersten Staffeln des Landes. Der Bube kennt sein Geschäft. Anton indessen lacht unbekümmert. Der Jungvermählte, mit Bassstimme jetzt und gesetzter. Männlicher gemacht vom Honigmond und weiser, von wegen nichts da. Er wird nichts erfahren und wenn doch, wird er es nicht glauben. Davon zu erfahren, wäre besser für ihn. Er könnte sein Los richtiger einschätzen. Mal angenommen, er führe davon. Was dann? Ausgeschlossen, ausgeschlossen, Genossen. Rashtun sollte seinen Sohn wohl kennen. Trotzdem irgendwie. Möglich wäre ja, dass Lisiko im Bett im allerintimsten Moment etwas entschlüpft. Lässt er sich auf so etwas ein und behält alles für sich? Wie das? Nicht mal ein Piekser zu ihrem Mann, wenn du wüsstest, mit wem ich dich betrügen könnte. Frauen spielen gern mit dem Feuer, Frauen wie Lisiko. Nicht umsonst findet Fefe in ihrer Ähnlichkeit mit Prinzessin Ketusia, ihrer Schwiegermutter und Rashtuns Mutter. Auch die Prinzessin hat ihr Leben lang mit dem Feuer gespielt. Falls aber Lisiko stillschweigt, wird niemand etwas erfahren, schon gar nicht ihr Mann. Und falls doch nicht, wird es zuallererst ihr Mann nicht glauben. Ihm vor allem fiele das schwer. Wie auch soll einer glauben, dass seine Frau ihn nach einem Monat Ehe mit seinem Vater betrügt? Nein, bewusst davon anfangen wird sie nicht. So naiv ist sie nicht. Aber im Falle der Fälle kann ihr leicht ein unbedachtes Wort entschlüpfen. Bei einer Frau, erst recht bei einer wie Lisiko, muss man auf alles gefasst sein. Darum ist Vorsicht geboten. So eine will möglicherweise, tut es aber nicht oder tut es umgekehrt, obwohl sie es nicht will. Denn ihr geht es nicht darum, etwas zu wollen oder nicht zu wollen, sondern darum, den anderen zu beweisen, seht, ich tue das, wovon ihr bloß träumt, bis zum Verschmachten, was ihr euch aber niemals traut. Danke. Wir haben eben den Satz gehört und gelesen, was blüht diesem schon dreifach zugrunde gerichteten Lande? Einzig die Diebesmoral hat den Marxismus besiegt. Um den Abschnittsbevollmächtigten schert sich kein Mensch, ein Dieb verbellt kein Hund. Warum kommt Ota Cilaze zu diesem so düsteren Urteil, gerade nachdem die Unabhängigkeit 1991, für die er so lange gekämpft hat, doch erreicht wurde?
Die Unabhängigkeit 1991 kam völlig unerwartet. Und das, was Cilaze in diesem Buch macht, dass er praktisch ein Psychogramm schreibt. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt für... Nee, ja? Ah ja, ja, ja. Die Unabhängigkeit 1991 kam völlig unerwartet. Es war ja eigentlich überhaupt für den ganzen Ostblock, für die osteuropäischen Länder. Und für Georgien bedeutete das noch mehr, weil es sich ja 200 Jahre unter den Fittichen, sage ich mal in Anführungsstrichen, des Imperiums, des großen russischen Imperiums befunden hatte. Und jetzt steht die Frage, und ich habe das Land selbst erlebt in den 90er Jahren, bin dort gewesen, es herrschte absolutes Chaos, deshalb, weil völlig alle Strukturen zerfallen waren. Und es gab ja vorher zwar gerade unter den Jugendlichen viele Rebellen, und dieses junge Paar hier, die Lisiko und ihr junger Ehemann Anton, die gehörten natürlich zu den Rebellen, die tagelang, stundenlang vor dem Regierungsgebäude gesessen haben, 1989 zum Beispiel und bis in die 90er Jahre hinein. In dem Moment aber, wo jetzt plötzlich eine Freiheit da ist, gibt es kein Konzept, gibt es auch Verwirrung nur in den Menschen. Das ist eigentlich, also im materiellen Sinne, aber auch im geistigen Sinne. Und so schnell kann man eben ein Land nicht aufbauen. Und Georgien hat sehr schlimme Zeiten durchgemacht. Inzwischen gibt es ja auch Besserung. In allen Bereichen kann man eigentlich sagen. Aber so schnell ist eben ein neuer Staat nicht aufzubauen, wenn man es nicht gewöhnt ist, das selbst zu tun. Und die Frage, die Ota Cilatse in diesem Buch stellt, ist eigentlich die nach der, wie erlangen wir eine Selbstständigkeit und wie erlangen wir eigene Konzepte und wie kommt es, dass wir so unvorbereitet sind, dass wir nicht gewappnet sind, in dieser Situation selbst tätig zu werden. Ich hole auch gleich noch mal ein bisschen aus. Cilatse unterscheidet in diesem Fall und wirft ein besonderes Augenmerk auf die Jugend, die in Strömen, in dieser Situation in Strömen und in Scharen das Land verlässt, was natürlich völlig unverständlich ist in dem Moment, wo man sagen könnte, jetzt bauen wir unser Land auf. Aber die Jugend, die so lange eingeschlossen war und das zum Teil sogar auch den Eltern anlasste, die können aber gar nichts dafür, die waren ja auch eingesperrt. Die streben zunächst erstmal nach draußen. Die kommentiert, diese Emigranten, kommentiert der Ota Cilatse, aber er widmet sein Augenmerk ja denen, die da geblieben sind. Und das ist, ob freiwillig oder nicht, ob von den Eltern dazu veranlasst, da zu bleiben oder nicht, das sei erstmal unerheblich. Und dazu gehört eben vor allen Dingen hier die große Heldin, die junge Heldin des Romans, die Lisiko, und die ja auch mit diesem schönen diminutiven Namen, womit ja auch schon ein bisschen eine gewisse Unreife dargestellt wird. Und ihr junger Ehemann Anton.
Daran kann man vielleicht gleich anknüpfen. Lisiko steht ja gewissermaßen für die neue, junge, freie Generation, die eigentlich die neu erreichte Unabhängigkeit Georgiens schützen und aufbauen soll. Aber stattdessen gibt sie sich dem Schwiegervater hin, provoziert dadurch einen Vatermord und verrät letztendlich eigentlich die ganze Familie. Steckt in dieser Darstellung auch ein Vorwurf an die Jugend? Und wenn ja, wie sieht der aus?
Ich habe das letzte nicht ganz verstanden.
Was wollte Ota Cilatse damit ausdrücken, dass diese junge Lisiko sich eben
das ist
so
eigentlich
verhält, wie
ein
tut.
Und dasselbe Problem.
Ja.
Auch die Frage, wie verstehe ich Freiheit? Verstehe ich Freiheit unter Freiheit, dass alles erlaubt sein, dass ich jetzt machen kann, weil ich will? Oder habe ich die Freiheit, jetzt mein Land aufzubauen, nachdem ich so lange rebelliert habe, protestiert habe? Müsste es doch eigentlich zu einer ordnenden Kraft kommen, die dieses Land wieder aufbaut. Das Land hat ja große Schwierigkeiten. Es hängt in den 90er Jahren, es hängt an den Energieströmen von Russland. Ich habe das selbst erlebt, es kommt aus Russland kein Gas, es kommt kein Strom. Man verbringt Winter für Winter ohne Heizung. Und das sind natürlich einfach äußere Schwierigkeiten, ganz abgesehen von der Versorgungslage im Lebensmittelbereich. Da ist das Volk erstmal sehr, sehr verarmt. Und Lisiko ist ja an sich mutig, aber sie ist eben auch, sie hängt an diesen Schwiegervater, der eine der letzten Figuren einer Dynastie ist, die sehr übel in Georgien gewirtschaftet hat. Das geht zurück hier nochmal auf die Geschichte. Da wird der Moment gezeigt, wo Russland also Georgien besetzt im Jahre 1801, wo also eine russische Gendarmerie aufgebaut wird. Und Cilatse schreibt vor allen Dingen in wunderbaren Bildern. Er zeigt, wie die Fremden alle kommen, die Neugierigen und die Gewinn machen wollen, die Profiteure. Da gibt es einen Bericht von Alexandre Dumas, der ja auch von Petersburg aus nun die neu gewonnenen Gebiete besucht und der begeistert ist, dass er am Bergeshang eine Hirtenfigur sieht, die aussieht wie gerade aus dem Olymp gestiegen, so eine archaische Figur. Und dieser Hirt, das erfährt man dann aber, der hat ganz große Sorgen. Er weiß, während er seine Kühe hütet am Bergeshang, wird seine Frau zu Hause von dem russischen Polizisten besucht. Und aus dieser Verbindung erwächst dann ein Junge, der, man weiß nicht, ist es nun der Sohn des Hirten oder ist es schon der Sohn von dem Liebhaber? Jedenfalls, wenn in die Leidenschaft.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.